zum Schatzimacker. Genau, der ist schon für ausgehoben worden. Um den Schatz geht es heute in den nächsten 20 Minuten, wenn wir das fokussieren, den Schatz. Und der Schatzimacker, ein berühmtes Gleichnis aus Matthäus 13. Jetzt kurze interaktive Frage, einfach in die Runde. Der Schatzimacker, ist das ein eigenes Gleichnis? Oder hat das noch etwas Zusätzliches? Weiss es jemand? Ja, das ist das anderes, aber. Sehr gut, ja. Ich habe keinen Preis, weil ich bringe es auch nicht auf. Ich habe den Schlüssel nicht. Was immer auch drin ist, oder? Hoffentlich kein Sandwich. Genau, ich kann dir die nächste Folie zeigen. Genau. Der Schatz im Acker ist ein Doppelgleichnis mit den kostbaren Perlen. Und es gibt ja manchmal so Sachen im Leben, dass etwas wie hervorgehoben ist und das andere ein bisschen drunter ist in dem Sinn. Dass etwas wie bekannt ist, der Schatz im Acker ist ein eher bekanntes Gleichnis. Die kostbaren Perlen ist ein Gleichnis, das sehr viel unbekannter ist. Aber es geht um beide. Es geht um den Schatz und Perlen ist auch eine Schatzenart. Und wir wollen die beiden Doppelgleichnisse fokussieren, nicht nur das eine. Genau. Ich habe eine Auflistung, nur schon von Matthäus 13 hat es verschiedenste Gleichnisse in diesem kurzen Ding. Es hat 7 Gleichnisse insgesamt. Und 3 grosse Gleichnisse eben vom Sämann, also der vierfache Ackerboden, dann vom Fischernetz und auch vom Unkraut im Weizen. Und dann hat es so 2 Doppelgleichnisse, eben das, was wir heute fokussieren, und dann auch noch mit Sauerteig und Senfkorn, genau. Also Jesus hat gerne Gleichnis geredet. Ich möchte das auch mit meinem Bibelvers noch aufzeigen, wo das steht über Jesus. Matthäus 13, 34. All das sagte Jesus der Menschenmenge in Form von Gleichnissen. Sie fehlten in keiner seiner Predigten. Wieso Gleichnis? Grundsätzlich hat Jesus, ich glaube, unabhängig, an was man glaubt oder nicht glaubt, Jesus hat sehr viele gute Sachen gesagt. Jesus hat sehr viele zeitlose Sachen gesagt. Bis heute werden die Worte von Jesus zitiert. Aber Schöne ist, dass Jesus nicht nur den Intellekt bedient, sondern auch das Gemüt, auch das Herz, auch die Emotion. Und das nicht gegeneinander aussticht, sondern dass es ganzheitlich ist. Und Jesus hat gewusst, wenn ich den Menschen ganzheitlich erreichen will, dann ist es schade, wenn man nur den Intellekt, nur mit guten Worten und guter Lehre ein Haarerlebnis gibt, sondern auch fürs Gemüt. Und so eine Geschichte, eine schöne Geschichte wie ein Gleichnis, ist auch etwas, wo so ein bisschen Hollywood, vor Hollywood, oder? Hollywood ist noch weit weg dort, logischerweise. Schon, du kannst dir etwas ausmalen. Also er erzählt etwas und in deinem Kopf fängt das Kopfkino an, fängt die Geschichte an zu spinnen. Du stellst dir das selber vor. Und Jesus hat auf das zurückgegriffen, er hat ganz klare Lehrvorträge gehalten, aber er hat ganz bewusst auch in all diesen Lehrvorträgen immer wieder Geschichten in Form von Gleichnissen aufgebaut, die teilweise sehr simpel gewesen sind, aber sehr viel Tiefe, sehr viel Substanz hatten. Und eine Art ist wie eine Art ein Himmelstrailer gewesen. Ich finde das noch ein gutes Wort. Weil immer wieder hat er gesagt, mit dem Reich von Gott ist es wie. Und dann hat das Gleichnis angefangen. Wir werden nachher dann lesen. Und er tut damit wie aufzeigen, hey, jetzt leben wir in dem Moment. Und der Moment vor 2000 Jahren in damaligen Israel war tough gewesen. So wie es heute wahrscheinlich auch tough ist, für viele Leute auch. Es war tough gewesen, sie hatten Träume noch, die sie bedrängt haben, von allen Seiten natürlich, wo sie auch geknechtet hat, stückweit. Aber nicht nur die Not und die Herausforderung, die ja in 2000 Jahren mehr oder weniger geblieben ist, bei den allermeisten Ländern, sondern auch eine Sehnsucht. Also es war eine Sehnsucht nach Erlösung, nach dem Gott. Und die Israeliten haben sich gesehen nach dem Sohn Gottes, der verheißen ist. Und viele haben ihn ja zu seinen Lebzeiten nicht erkannt. Sie haben dann gesagt, nein, Jesus, du bist es nicht. Er ist noch viel spektakulärer, noch viel krasser und alles. Aber das ist wieder das Gefühl mit der Erwartung, aber das Gefühl, der Sohn so muss er sein. Anyway, also die beiden Punkte hat Jesus ganz bewusst reingespielt. Er hat gewusst, es ist eine Sehnsucht da, dass er erkannt wird, dass Jesus erkannt wird. Und die Not, die die Leute hatten, mit den Römern, mit den Herausforderungen von der damaligen Zeit, auch mit Armut und allem drum und dran. Kein Sozialnetz beispielsweise auch. Wenn die Armut verletzt war, hast du auch Pech gehabt. Und er sagt dann wie, hey, jetzt sind wir vielleicht am Leiden, jetzt sind wir vielleicht noch am Warten, aber im Himmel wird es mal anders sein. Und dass die Himmelsperspektive schon in den Alltag hineinkommt. Aber jetzt lese ich doch mal das Doppelgleichnis. Das ist, wie gesagt, auch Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Tagelöhner in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür diese Perle. Die beiden haben einen grossen Unterschied und eine grosse Gemeinsamkeit. Ich glaube, die Gemeinsamkeit sticht, ja, wie früher, für das musst du kein Theologiestudium haben. Sie haben etwas gehabt, das einen unschätzbaren Wert hat. Und sie haben beide alles hergegeben dafür. Sie haben beide alles verkauft dafür. Das ist der Unterschied. Der Unterschied aber, nein, das ist das Gleiche. Der Unterschied aber ist, dass das eine ist zufällig gefunden wurde, eben Tagelöhner, der vielleicht dort irgendetwas umgegrabt hat oder Unkraut gejätet hat oder was auch immer. Und er findet den Schatz plötzlich. Und der Kaufmann ist ganz bewusst auch wahrscheinlich von Laden zu Laden, weil er gewusst hat, hey, es gibt eine wunderbare Perle von unschätzbarem Wert. Und die muss ich haben. Und muss wieder alles dafür verkaufen. Und natürlich, so viel kann ich auch vorwegnehmen, ist natürlich der Schatz, den man findet, der Glaube. Der Schatz, den man findet, ist die Beziehung mit Gott. Das ist das, was wir verstehen. Das ist das, was Jesus meint, dass das der Schatz ist, der unschätzbarer Wert ist. Und wie man den Schatz findet, ist unterschiedlich. Wir sind gerade am Glaubensgrundkurs, der heisst bei uns Entdecke Gott-Kurs. Und im Rahmen des Kurses fängt immer eine Person damit an, wie sie erzählt, wie sie zu Gott gefunden hat. Und das ist mega spannend, weil da die unterschiedlichen Geschichten zusammenkommen. Gewisse Leute sind vielleicht schon gläubig aufgewachsen, vielleicht in einer Kirche, wo schon die Eltern geglaubt haben und sind wie natürlich in das hineingewachsen. Und andere jetzt, jetzt gerade meine Geschichte, wo ich durch eine Quartierzeitung von einem Freikirchenlager dann mich meine Mutter gezwungen hat, dort herzugehen. Zum Glück, genau, wer meine Mutter kennt, weiss, sie macht dann das und das ist ja gut so. Ich bin ihr sehr dankbar dafür. Und schon denke ich, wir haben nicht gewusst, dass es eine Freikirche ist. Es war noch die Zeit vor Google gewesen. Es war vor 27 Jahren, wie die Zeit läuft. Genau 27 Jahre und 11 Jahre bis 55 plus. Und auf jeden Fall ist das, habe ich schon gedacht, da wird mega viel gebetet in diesem Camp. Und mega viel gesungen. Und ich finde Singen cool, ich finde Beten cool, ich bin auf mir aufgewachsen. Aber ja, das ist dann noch so viel aktiver halt. Genau, bis ich die Nadis noch gemerkt habe, hey, was ihr glaubt, was die Leute glauben, das beeindruckt mich, das gefällt mir, das stärkt mich, das tut mir gut. Und ich hatte die Beziehung, die mit Gott irgendwo durch so im, sagen wir mal, im nebulösen Zustand hatte, so im Kollegenmodus, habe ich aktiviert. Und das ist das, was Glauben ist. Schlussendlich sehnt sich Gott, dass jeder von uns den Schatz findet. Das ist auch mein Job, das ist mein pastoraler Job, dass die Leute den Schatz finden. Und natürlich, dass die den Schatz gefunden haben, dass man das dann aufmacht und die vielen Gaben, die da drin sind, kann nutzen, dass man seine Begabungen und Talente, wie wir es vorhin von Markus gehört haben, kann reingeben, egal ob man jung ist, egal ob man schon älter ist, dass man dass der Glaube praktisch wird, dass es real wird. Und das ist wie ein Aktivist, das ist wie aktiviert worden. Also genau, und den Schatz zu finden, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das ich als Pastor mir wünsche und ihn ansehne. Und was mich auch freut, wenn eine Person die Beziehung mit Gott wie aktiviert und sagt, hey, es tut gut, es ist etwas Cooles. Und das ist das Schöne, dass man das Reich Gottes, man kann Gott sich nicht verdienen. Man kann auch so Theologie studieren oder so viel Wissen auch über dies und das. Aber schlussendlich ist Glaube ein Geschenk, es ist Gnade, die man annimmt und auch die Einsicht, die man hat, dass man weiss, hey, es gibt einen Gott. Und er meint es gut mit mir, er liebt mich. Und das ist nicht etwas, wie gesagt, wo man sich verdienen kann, wo man abverdienen kann und sagen, jetzt lebe ich genug fromm, genug christlich, dass es jetzt aufgeht, sondern es ist ein Geschenk. Aber du musst es wählen, Gott nimmt das ernst. Wenn du es nicht willst, dann bleibt es in diesem Acker, das ist, oder bleibt es im Laden halt. Du musst es wählen, Gott nimmt das ernst, das ist ja gut. Aber was nicht der Punkt ist, dass wie nichts ohne Preis ist. Also beide haben alles verkauft. Der Kaufmann hat alles verkauft und der Tagelöhner hat alles verkauft. Sie haben wie gewusst, das, was sie nachher bekommen, sticht das, was sie jetzt haben, aus. Und das ist ja noch wichtig, finde ich. Man tut ja nicht für ein Trugbild alles auf die Karte setzen. Man tut hoffentlich nicht für etwas Halbpatziges alles auf die Karte setzen. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden Männer das auf die Karte, alles auf die Karte gesetzt haben, was sie gewusst haben. Die Perle nachher und der Schatz, den ich nachher habe, das ist so viel mehr. Das ist so unfassbar wertvoller und zentraler als das, was ich bis jetzt hatte. Und sie haben gewusst, dass es sich lohnt. Weil was ist, ganz ein einfacher Satz, finde ich, aber er ist sehr tief auch, finde ich, überall, wo du Ja sagst, sagst du gleichzeitig auch Nein. Nehmen wir das Beispiel von einer Hochzeit. Wenn du deiner Frau Ja sagst, sagst du allen anderen Frauen eigentlich Nein. Das soll auch so sein, das ist richtig so. Aber es ist wie automatisch, wie logisch. Es ist wie abgeschlossen. Die Brautschau ist abgeschlossen, ich habe sie gefunden. Es gibt euch Beispiele, die sind dann nicht ganz so in dem Sinn melodramatisch oder romantisch, sondern wenn du einen Job hast, wenn du dem Job Ja sagst, sagst du einem anderen Nein. Egal wie viel Auswahl du hast. Das ist, du kannst nur einen Job als Auswahl haben, dann ist es sicher einfacher. Du kannst aber auch 20 Jobs zur Auswahl. Wenn du einen nimmst, sagst du anderen Nein. Klar, kannst du nachher eine Probezeit wechseln oder kannst nach ein paar Jahren wechseln oder so. Aber es ist wie logisch, es ist ein Prinzip, wo du etwas im Ja sagst, sagst du etwas anderem Nein. Und von dem her, es gibt da kein Teilfinden oder Teilabkürzungen. Man kann nicht den Schatz so halb ausgraben und ein bisschen schauen und so. Entweder grabst du ihn raus, entweder kaufst du die Perlen oder du kaufst sie nicht. Ich meine, man könnte sagen, dass der Tagelöhner sagt, ja, ich mache es noch schlauer, ich tue jetzt nicht alles verkaufen, was ich habe, sondern ich tue es mieten, dann brauche ich nur einen Teil von dem, was ich habe. Und dann finde ich einen Schatz. Ja, aber dann kommt der, der Acker gehört und sagt, ah, du hast in meinem Acker einen Schatz gefunden. Ja, aber ich habe aber gemietet, weisst und so und drum und alles. Dann sagt er, ja, schön, er gehört gleich mir und so. Also versteht ihr, es wird dann wackelig, je nachdem. Der Tagelöhner gewusst, er muss all in dafür gehen. Es gibt nur entweder oder. Alles andere ist einfach zu unsicher. Es gibt den Schatz, es gibt die Perlen. Entweder oder. Ich möchte das noch lesen von einem Theologen, von Emil Brunner, bekannter Schweizer Theologe. Er hat zu den Perlen finde ich ein paar gute Sätze gesagt, die das unterstreicht. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er lud sie zum Gastmahl, aber die Geladenen entschuldigten sie alle. Sie kamen nicht. Sie sahen wohl alle die große Perle, aber sie erwarben sie nicht. Warum nicht? Auf diese Frage gibt unser Gleichnis eine Antwort. Die Perle kostet unheimlich viel. Vom vernünftig-menschlichen Standpunkt aus ist eine gewagte Sache, sie zu kaufen. Es ist, um der Sprache des Gleichnisses weiterzureden, geradezu eine Spekulation. Man muss nämlich alles auf eine Karte setzen. Das ist der Grund, warum so viele sie im Schaufenster stehen lassen. Warum so viele der Einladung zum Gastmahl nicht Folge leisten, sondern sich entschuldigen. Also der Emil Brunner zeigt auf, ganz oder gar nicht. Und das Angebot ist wie eine Einladung. Es ist für jeden Einzelnen da. Jeder Einzelne. Egal, wie du auf der Suche bist. Ob es wie klar war, du bist eben gläubig aufgewachsen und hast das wie aufgenommen und gemerkt, hey, ich möchte in diesen Spuren von meinen Eltern, von meinen Brüdern, von meinen Geschwistern sein. Oder eine Geschichte wie meine eben, mit ein bisschen Ecken und Kanten oder jetzt auch von anderen, den Klaus kennen, der schon da war, ein älterer Mann, der 2 Millionen Kilometer auf der Suche, der alle Glaubensreligionen ausprobiert hat, um dann zu merken, der christliche Glaube, das ist das, was ihm wirklich die Erfüllung bringt. Was der Weg ist, ist völlig nebensächlich. Aber dass man auf der Suche ist, dass man grabt, dass man sucht und dass man den Schatz auch aushebt. Als man die Beziehung, die Gott so von Anfang an ausstreckt, dass man sagt, hey, ich aktiviere sie. Wie gesagt, 17 Jahre lang hatte ich einen Glauben, der wie kollegial ist. Und plötzlich ist mir die Entscheidung, hey Molies, du bist ein guter Gott. Ich will die Beziehung pflegen. Ich möchte, dass die Bibel wirklich ein Gradmesser sein darf. Ich möchte mich treffen mit anderen Christen, dass ich den Glauben stärken kann, dass ich den pflegen kann, dass ich meine Begabung in die Gesellschaft es aktivieren. 17 Jahre lang ist es noch mehr vorbei und dann ist es aufgeweckt worden. Der Schatz ist gefunden worden. Ich bin auch dankbar dafür. Und das ist etwas mega Schönes. Und das Schöne ist auch, eben, wie gesagt, der Schatz im Acker ist etwas Spektakuläres und so eine Geschichte. Eben, man findet den Schatz und es tönt so nach Pirates of the Caribbean, oder? Es ist so abenteuerlich. Und dann kauft man einfach im Laden eine Perle, sieht, das ist vielleicht etwas, das meine Frau würde gefallen, oder? Ein Grund mehr, etwas zu kaufen, zu shoppen, oder? Genau, auf jeden Fall. Und gleich steht es manchmal im Schatten vom anderen. Genauso wie manchmal halt so ein bisschen die Leute sich im Schatten, zu Unrecht im Schatten fühlen, die vielleicht dann gläubig aufgewachsen sind und den Glauben weiterleben. Und sie haben nicht so eine spektakuläre Geschichte, dass sie in einer Quartierzeitung etwas gefunden haben und keine Ahnung haben, was auf sie zukommt und in einen wildfremden Menschen einsteigen. Und dann gibt es dann die Geschichte von anderen Leuten, die dann sagen, ich bin in der Gosse gelegen, ich habe Drogen genommen, dann habe ich das Licht vom Evangelium wahrgenommen und alles. Und das ist ja kein Wettstreit. Es ist völlig unerheblich, wie man den Schatz findet. Entscheidend ist, dass er gefunden wird und dass die Beziehung aktiviert wird. Und das ist das Schöne. Ich meine, wer mich kennt, weiss, ich sammle immer noch DVDs, es gibt die noch, die wenigen Leute. Und ich habe auch eine Liste von Filmen, die ich unbedingt noch in meiner Sammlung habe, weil gute Filme hat man in einer Sammlung, finde ich, als Evergreen gefühlt. Und wenn ich in einer Brocke bin und einen Film gesehen habe, wo ich eine Sammlung will, dann habe ich auch mega Freude. Obwohl es ein riesen Schatz ist, aber ein kleiner Schatz ist es dann gleich. Wie gesagt, Freude ist da nicht der Punkt, sondern es ist immer cool. Und wer zu Gott findet, wer die Beziehung aktiviert, ist immer ein Fest. Völlig unerheblich, ob du irgendwie in der Gosse gelegen bist und Drogen und alles genommen hast und dich nachher abschwörst, oder ob du einfach vielleicht auch als Teenie oder so plötzlich sagst, hey, ich bin gläubig aufgewachsen, jetzt erst begreife ich wirklich, was für eine Tiefe in dem Ganzen ist. Und ich sage ja dazu. Nicht mein Vater, meine Mutter, mein Pastor, sondern ich sage ja dazu. Das ist etwas mega Schönes. Und wenn wir schon von Filmen reden, möchte ich gleich noch etwas mitnehmen für alle Filmfans. Letzten Sonntag habe ich über Interstellar geredet und rede ich jetzt über Inception. Wieso? Wir haben den Abschluss von der Jona-Serie. Die Jona-Serie, die Geschichte von Jona, relativ bekannte, kürzeste Zusammenfassung, ein Prophet, der den Auftrag hat, ein Volk, das Gericht anzuzeigen. Und er hat das nicht mehr gemacht, ihm hat das gestunken. Ich muss fairerweise sagen, es war das erste Mal, wo ein israelischer Prophet in ein Nachbarland gehen muss, missionieren. Und er musste in ein Kriegsvolk missionieren. Also es ist nicht ganz ohne, oder, sozusagen. Und auf jeden Fall hat er das nicht wollen, ist aufs Schiff gegangen, um zu flüchten. Da hat es einen Sturm gegeben und Jona hat gewusst, hey, das ist wegen mir. Gott ist hässig, weil ich den klaren Auftrag als Mann Gottes widersetze. Er lässt sich ins Wasser fallen, dass der Sturm aufhört. Und dann kommt ein Walfisch und packt ihn. Genau, 3 Tage lang. Und dort kommt er zur Besinnung und sagt dann, hey Gott, es tut mir leid, dass ich den Auftrag nicht warte, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt die Lektion begriffen, spucke mich wieder aus. Und er wird wieder rausgespuckt, er geht in die Stadt. Er tut die Umkehr predigen und die Leute kehren um. Das aber schiesst ihn an. Er ist gar nicht zufrieden damit. Er hat lieber gehabt, dass alle umgekommen wären, weil er das Volk wirklich nicht gern hat, weil es wirklich ein Feind war von Israel. Und auf alle Fälle in der ganzen Geschichte, und dann geht er an den Stadtrand, hat Selbstmordgedanken, ist schwer und alles, und da steht alles, was ich mega schön finde, dass da nichts ausgespart wird, sondern sie sehr ehrlich schreibt, auch über Schattenseiten von einem Mann Gottes in dem Sinn. Und auf alle Fälle, in der ganzen Abenteuergeschichte, die wir heute auch verfilmen mit Sturm und Flucht und einem Walfisch, der kommt, ein der weiße Heisteil, einfach ohne Todesopfer, zum Glück, und dann die Umkehr von diesen 120'000 Leuten in Ninive und alles. Und im letzten Kapitel verdichtet es sich zwischen Gott und Jona. Geht es nur noch zwischen Gott und Jona. Und das sind wir im Inception-Moment oder im Interstellar-Moment. Die Inception, ein wunderbarer Film übrigens. 2,5-stündiger Blockbuster, mega spannende Thematik über Träume und alles. Mega eindrücklich, wirklich ein richtiger Blockbuster. Aber im Kern ist es eine emotionale Geschichte. Im Kern geht es einzig um eine Beziehung von einem alten Geschäftsmann, der seinem Sohn das Geschäft übergibt. Wo ihm am und genau wer jetzt gerade heute Abend zufällig wollte Inception schauen, wird jetzt erraten, die Ohren zuzumachen. Jetzt gibt es Spoiler. Geht es darum, dass der alte Mann, der alte sterbende Mann, seinem Sohn sagt: Hey, mach es nicht wie ich. Ich habe mich für das Geschäft entschieden und ich habe dich und die Familie außer Acht gelassen. Wer etwas im Ja sagt, sagt etwas im Nein. Und er hat, also man kann sich schaffen fokussieren und gleich eine Familie haben. Verstehe mich nicht falsch. Aber hat er nicht gemacht. Er hat geschafft, 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 geschafft. Und um das geht die Geschichte. Das geht 2,5 Stunden lang. Über diesen emotionalen Kern. Das ist mega eindrücklich eingefangen. Und ich liebe das, wenn ich in so einem ganzen Drumherum, ob jetzt Jonah, ob Inception und Interstellar, bei all dem Drumherum, was ich ja liebe, all das Action-Ding und so. Aber eigentlich geht es um eine emotionale Kerngeschichte. Um eine Beziehung, wo einsichtig ist jetzt da oder wo fokussiert wird. Und das geht zusammen mit Gott. Wir feiern Gottesdienste, wir feiern Konferenzen, wir feiern Gemeindefreizeiten. All das ist mega schön und mega wichtig. Aber letztlich geht es immer nur zwischen dir und Gott. Von jedem Einzelnen von uns haben wir den Schatz entdeckt, haben wir die Beziehung mit Gott aktiviert. Und alles rundherum, das ist eine schöne Verpackung, eine wichtige Verpackung. Aber so wie bei Jonah, wie bei Inception, wie bei Interstellar geht es um eine Beziehung und ob die gesund und aktiviert ist. Und das finde ich so eindrücklich. Ich wollte schließen mit dem Vers, mit dem letzten Vers vom 13. Kapitel. Habt ihr das alles verstanden? Fragt Jesus seinen Jünger. Ja, erwiderten sie. Genau, wieso bringe ich das? Wir wissen ja von den Jüngern, dass sie, auch rückblickend bist du immer schleuer, oder? Dass sie noch sehr viel auch noch Zacken auch in ihrem Lauf hatten, dass sie Jesus verleugnet haben, dass sie verraten, dass Jesus verraten worden ist, einer von seinen Jüngern, dass sie es gut gemeint haben, manchmal auch falsch gemacht haben. Und das ist das Schöne an der Beziehung mit Gott auch. Ich meine, wenn wir den Schatz ausgehoben haben, heisst nicht, dass wir Profis sind. Es heisst nicht, dass wir fehlerfrei sind. Es heisst nicht, dass wir manchmal ins Kraut rauslaufen oder ins Kraut rausreden oder ins Kraut rauspredigen. Aber dass wir gemeinsam auch unterwegs sein können und dass wir mit all diesen Sachen, die wir gut oder weniger gut machen, können immer wieder vorwärts gehen, können uns ergänzen lassen, uns können in Liebe auch ermutigen und ermahnen und dass wir gemeinsam können Freude haben als ganze Gemeinde, als Familie, als Ehepaar, den Schatz gemeinsam zu teilen und die Truhe können aufmachen und die vielen Begabungen und Sachen, Geschenke, die Gott für uns hat, können zu aktivieren. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du zuallererst einfach deinen Sohn Jesus Christus die Welt gegeben hast, als ein Bild, als ein Vorbild, wo wir einfach naheifern können. Wo du grosser Gott, du grosser, komplexer Gott, was das ganze Himmel und Universum erschaffen hat, fassbar wird. In dir, Jesus, wird Mensch sein, logischerweise fassbar, weil du Gott und auch zugleich ein ganz Mensch bist. Und so danke ich dir einfach, dass du, ja, wir alle haben einen unterschiedlichen Weg, wir alle haben unterschiedliche Prägung und das ist auch wunderbar so. Und ich bitte dich, dass wir dürfen wie unterwegs sein, dass wir dürfen die Beziehung, die du uns ansteckst, wenn es unser Wunsch ist, dass wir es dürfen aktivieren. Danke, dass du aber kein Gott bist, der sich da aufdrängt und sagt, du musst, sondern du sagst, du willst gefunden werden. Wir können uns das Reich nicht verdienen, wir können uns das Himmelsreich nicht verdienen, wir können es aber finden wollen. Und so bitte ich dich, dass jeder Einzelne, wo er auch steht, einfach das hineingibt, wo er dran ist, unterwegs ist, das zu aktivieren oder auch nicht. Danke, Vater, dass du es da ernst nimmst und danke, dass wir die Freude an diesem Schatz auch. Und dass wir auch wissen, dass wenn wir den Schatz ausgehoben haben, dass wir nicht mit Profis oder mit sieben Siechen sein müssen. Wir dürfen scheitern, wir dürfen auf die Nase fliegen, wir dürfen auch wieder anders machen, als wir es gesagt haben. Wir dürfen wieder gemeinsam aufstehen, gemeinsam wieder weitergehen und den Schatz auch geniessen. Du hast so viel für uns parat, das ganze Chile, als Gemeinschaft, als jeweilige Familien. Und für das bitte ich dich und danke ich dir. Amen.